Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Präsidiumsgespräch.
Der Deutsche Seniorentag ist die wichtigste Veranstaltung zum Älterwerden in Deutschland. Dieses Jahr findet er vom 2. bis zum 4. April in Mannheim statt. Unter dem Motto »Gemeinsam in die Zukunft« werden wieder tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Auch die DBSV-Familie wird in Mannheim vertreten sein. Unter anderem wird Bundesgeschäftsführer Andreas Bethke an der Podiumsdiskussion »Gemeinsam digitale Barrieren überwinden, worauf es ankommt« teilnehmen. Deshalb sprechen wir heute im Präsidiumsgespräch über das Thema Sehen im Alter und das gleichnamige Aktionsbündnis. Hierzu haben wir die Projektkoordinatorin des Bündnisses, Beatrix Seliger, und das DBSV-Präsidiumsmitglied Peter Brass eingeladen. Ich bin Christian Balbach aus der DBSV-Audioredaktion. Hallo und herzlich willkommen, Frau Seliger und Herr Brass.
Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Lassen Sie uns zunächst auf das Aktionsbündnis Sehen im Alter blicken. Frau Seliger, Sie sind neu im DBSV-Team und zuständig für das Bündnis. Inwiefern waren Sie vorher schon mit dem Thema vertraut und was sind Ihre ersten Eindrücke?
Ja, also ich bin seit ungefähr 22 Jahren bei ACTO e.V. tätig. Das ist ein kleiner Forschungsverein, der in der Augenheilkunde forscht und einen großen Schwerpunkt hat im Thema Rehabilitation. Und seit den 2000er Jahren ist Professor Schrage, der Vorsitzende von ACTO, gemeinsam mit dem Berufsförderungswerk in Düren in dem Thema Rehabilitation unterwegs. Und von daher bin ich seit 22 Jahren wirklich in dem Thema drin auch. Ich mache diese Tätigkeit auch parallel weiter zum DBSV. Von daher ergänzen sich beide Institutionen gegenseitig. Und mein erster Eindruck jetzt von dem Projekt ist, es ist sehr gut aufgestellt. Es steckt aber auch noch viel Potenzial in diesem Projekt und auch der Initiativkreis hat mich ganz klar ermutigt, hier auch ehrgeizig zu sein und neue Ziele zu stecken und zu schauen, was geht.
Vielleicht an Sie, Herr Brass, die Frage. 2014 wurde das Aktionsbündnis gegründet. Was wurde denn in den letzten 11 Jahren diesbezüglich erreicht?
Nun, vor allem ist es uns gelungen, eine Reihe von Organisationen an den Tisch zu bringen, um gerade die Themen, die ältere Menschen betreffen, stärker in den Vordergrund zu bringen. Und wir müssen natürlich als DBSV besonders darauf achten, dass die spezifischen Themen unserer Mitglieder Berücksichtigung finden. Und das hat sich also durch die Fachtagungen, durch die Publikationen, durch die Beteiligung an der Arbeit in unterschiedlichen Gremien, glaube ich, ganz gut entwickelt.
Und was genau ist hier der Mehrwert von einem Bündnis für die Vertretung des Themas durch nur einen Verband?
Naja, die Vernetzung bringt natürlich auch eine weitere Verbreitung und natürlich auch eine Möglichkeit, die Themen, die uns interessieren, in anderen Organisationen auch zu platzieren.
Also ich würde da gerne auch noch ergänzen, dass der DBSV das ja nicht alleine macht, sondern mit der BAXO zusammen, der Bundesarbeitsgemeinschaft für Seniorenorganisationen. Und das sind halt zwei starke Partner, die schon auch viel bewegen können. Und ich würde auch gerne noch ergänzen zu dir, Peter, sagen, dass ich finde, dass in den letzten 11 Jahren auch erreicht worden ist, da auch gerade durch die Sehbehindertenszene, dass nicht mehr von seltenen Erkrankungen gesprochen wird, sondern von Volkskrankheiten, wenn es um altersbedingte Augenerkrankungen geht.
Ja, das ist ganz wichtig, dass man wirklich erkennt, dass das inzwischen doch eine sehr große Gruppe betroffen ist.
Und eben auch, dass die niedergelassenen Augenärzte und die Unikliniken, dass die angefangen haben zu kooperieren und gemeinsame Initiativen entwickeln, finde ich, ist auch noch ein wichtiger Aspekt dieses Aktionsbündnisses, was erreicht worden ist.
Gerade im höheren Alter wird ein Sehverlust ja wahrscheinlicher, zum Beispiel durch das Glaukom, die altersabhängige Makuladegeneration oder diabetische Augenkrankheiten. Welche besonderen Herausforderungen entstehen denn durch das höhere Alter?
Naja, man muss natürlich erstmal eine Reihe von neuen Techniken lernen. Ich meine, wahrscheinlich wird das ja beginnen mit relativ geringen Seheinschränkungen, die vielleicht noch mit Hilfsmitteln wie Brillen ausgeglichen werden können. Aber wenn dann der Sehverlust größer wird, kommen andere Dinge hinzu. Man muss lernen, neue Techniken im Haushalt. Man muss lernen, wie man sich orientiert. Und das sind halt schon Herausforderungen, die im höheren Alter doch nicht zu unterschätzen sind.
Auf diese Sachen, die man neu erlernen muss, kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Jetzt noch die Frage: Menschen werden immer älter und haben dadurch mehr Augenerkrankungen. Was bedeutet das denn genau für die Selbsthilfe?
Na, das bedeutet natürlich, dass unsere Mitglieder, die wir gewinnen, halt doch immer älter werden. Und dass wir auch natürlich ganz wichtig beratend tätig werden müssen, auch schon im Vorfeld. Denn es sind ja nicht nur unsere Mitglieder, die Probleme haben, sondern wir bieten ja durch beispielsweise die Beratung Blickpunkt Auge auch zunächst Menschen, die noch nicht dem Verein oder einem der Landesvereine angehören, die Möglichkeit, beraten zu werden und Informationen zu sammeln.
Ein wichtiges Ziel der Selbsthilfe ist ja die Partizipation. Welche Möglichkeiten gibt es für ältere Menschen nach oder während des Sehverlusts, eben den Umgang mit dem Sehverlust zu erlernen?
Was ich ganz wichtig finde, ist eben der Kontakt zu anderen Betroffenen, der Austausch und an Informationen zu kommen. Und das andere ist auch, sind die lebenspraktischen Fertigkeiten und Orientierungs- und Mobilitätsschulungen, damit diese betroffenen Menschen im häuslichen Umfeld, zu Hause, aber auch eben vor Ort bei sich zum beim Einkaufen oder auf der Straße lernen, wie kann ich mich da orientieren?
Ganz wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang natürlich auch die Möglichkeiten zu schaffen, barrierefrei zum Beispiel auch an Kultur- und Bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Denn das ist ja etwas, was auch dazu beiträgt, das Phänomen der Vereinsamung, das doch bei älteren Menschen relativ häufig auftritt, zu vermeiden oder zumindest ja, das einzuschränken.
Bezüglich der Schulungen von lebenspraktischen Fähigkeiten, kurz LPF, gab es auch Fragen aus der Social Media Community. Wie genau kann ich mir denn so eine LPF-Schulung vorstellen?
Also, das fängt eben an mit grundsätzlichen Dingen, beispielsweise, wie man sich zu Hause seinen Alltag organisiert, dass man lernt, die Gerätschaften in der Küche beispielsweise immer an denselben Ort zu stellen, damit man eben weiß, wo alles ist. Dann lernt man im LPF-Bereich auch die Dinge, die man vielleicht als schwierig empfindet, wenn die Augen schwächer werden, nämlich einfach, wie man mit Kochen und überhaupt mit Mahlzeiten zubereiten umgeht, wie man auch mit Hygieneprodukten umgeht und möglicherweise eben auch die jetzt auf andere Art und Weise umgestellte Bedienung von Haushaltsgeräten, was weiß ich, Waschmaschine und so, wie man damit umgeht, wie man diese Dinge auch bedienen kann, dadurch, dass sich Hilfsmittel benutzen lassen, wie beispielsweise entweder Folien, die aufgebracht werden, oder Punkte, die man an bestimmte Stellen auf Geräte anbringt, damit man eben Schalterstellungen wiederfindet. Ja, das sind so die ersten Anfänge, denke ich.
Aber das spielt sich dann hauptsächlich in den eigenen vier Wänden ab.
Das spielt sich hauptsächlich in den eigenen vier Wänden ab. Das muss sich auch in den eigenen vier Wänden abspielen. Denn was hilft es mir, wenn ich irgendwo in einer Lehrküche Dinge lerne und dann zu Hause aber wieder nicht weiß, wie meine eigenen Geräte funktionieren?
Verstehe. Inwiefern gibt es denn Reha-Maßnahmen nach Sehverlust?
Naja, Reha als solche gibt es eigentlich nach Sehverlust nicht. Also nicht so wie, wenn Sie eine neue Hüfte bekommen, Sie dann automatisch eine orthopädische Reha kriegen. Sowas gibt es nach Sehverlust nicht. Deswegen sind die Forderungen danach ganz wichtig, weil gerade solche Dinge wie die Fähigkeiten, sich auch beispielsweise im öffentlichen Raum zu orientieren, sprich also die Mobilität zu steigern, dass ich lernen kann, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen mit den mir gegebenen Hilfsmitteln. Das sind Dinge, die unbedingt geschehen müssen, denn man kann ja nicht nur zu Hause sitzen.
Es gibt in Deutschland eine Klinik für medizinische Reha nach Sehverlust und die liegt in Masserberg in Thüringen und das ist für für Menschen im hohen und höheren Lebensalter utopisch und unvorstellbar, dass die dort hinfahren und dort eine Rehabilitation bekommen. Deswegen ist das so wichtig, dass die vor Ort zu Hause und eben im sozialen Umfeld geschult werden und da eine Rehabilitation durch LPF und O&M erfahren.
Bedeutet natürlich auch, dass die Augenärzte vor Ort sich darauf einstellen müssen, mit dieser Klientel umzugehen.
Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass das Aktionsbündnis will dabei helfen, eben diese Netzwerke aufzubauen, um eine direkte Reha auch anzugehen nach akutem Sehverlust. Der DBSV selber ist ja auch sehr intensiv dabei, durch verschiedenste Aktivitäten das weiter nach vorne zu bringen. Das eine ist die Mitarbeit in politischen Gremien, wie der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation. Unter anderem ist der DBSV auch Mitautor bei Publikationen, zum Beispiel jetzt aktuell in einer augenfachärztlichen Fachzeitschrift wie dem Ophthalmologen. Und sie machen viel Öffentlichkeitsarbeit eben auch durch Teilnahme an Podiumsdiskussionen.
Und wir veröffentlichen ja auch Broschüren zu Themen, die auch gerade zum Beispiel sowas betreffen, dass beispielsweise auch Angehörige sich informieren können, wie sie beispielsweise Familienmitglieder unterstützen können. Also das ist ganz wichtig, dass wir auch Informationsmaterialien möglichst weit streuen.
Die auch über den DBSV bestellt werden können.
Was denken Sie, was der Grund dafür ist, dass es eben noch nicht diese Reha nach dem Sehverlust gibt?
Es ist zu wenig bekannt. Es müsste das Thema Sehen im Alter und die damit verbundenen Schwierigkeiten sind viel zu wenig im Fokus der Öffentlichkeit, auch nicht in der Politik und auch nicht bei den Augenärzten und auch nicht bei den Hausärzten, muss man dazu sagen. Noch nicht so, wie wir das gerne hätten. Und da muss noch einiges getan werden, um das weiter auch in die Öffentlichkeit zu tragen, zum Beispiel wie zum Thema Demenz. Die Alzheimer-Gesellschaft hatte eine große Kampagne. Demenz, wenn das Wort fällt, weiß jeder, was ist damit gemeint. Und das ist eben bei altersbedingten Augenerkrankungen noch bei weitem nicht der Fall. Und da sind wir aber auf dem Weg.
Ja, auch die Krankenkassen müssen das wirklich realisieren. Und ich meine, dadurch, dass eben die Zahlen der Menschen, die im Alter Sehbehinderungen bis hin zur Blindheit erleben, werden natürlich langsam darauf aufmerksam, dass es einfach nicht nur eine kleine Gruppe ist, sondern inzwischen wirklich zu einer Volkskrankheit geworden ist. Und deswegen hoffen wir, dass wir durch Einwirkungen über die Politik hier erreichen, dass eben die Reha nach Sehverlust einen ähnlichen Status bekommt wie die Reha nach Knie- oder Hüftoperationen.
Frau Selige, Sie sind Koordinatorin des Projekts Partizipation älterer Menschen mit Behinderungen stärken. Was ist in dem Projekt geplant?
In dem Projekt ist geplant, dass sich betroffene Menschen mehr engagieren in der Öffentlichkeit, im sozialen Umfeld, in der Politik, dass nicht nur über sie geredet wird, sondern dass sie selber aktiv sind und ihre Bedürfnisse und ihre Belange eben auch einbringen. Ganz konkret planen wir gerade ein sogenanntes Zukunftsgespräch mit den Unterzeichnern des Aktionsbündnisses Sehen im Alter. Das Gespräch wird stehen unter Sehen im Alter, neue Perspektiven entwickeln. Und wir würden gerne mit verschiedensten Institutionen ins Gespräch kommen, wie kann das gehen? Und das ist im Mai geplant. Das ist jetzt so ganz aktuell, was ansteht. Was dann weiter geplant ist im Herbst aus diesem Zukunftsgespräch, wollen wir mit den Ergebnissen einen parlamentarischen Abend oder ein parlamentarisches Treffen organisieren, wo wir eben nochmal sensibilisieren für das Thema und diese Ergebnisse aus dem Zukunftsgespräch vorstellen. Die Anmeldungen jetzt für das Zukunftsgespräch im Mai sind schon so viele und so groß, dass wir planen, im nächsten Jahr, in 2026, ein weiteres Zukunftsgespräch durchzuführen, aber dann eben auch in Präsenz, dass man dann wirklich ins Gespräch kommt, so in Präsenz miteinander Netzwerke knüpft und eben auch Vertreter aus der Politik dabei sind. Das Projekt selber hat schon eine Fokusgruppe gegründet. Das sind Betroffene, die sich zusammentun und die dieses Zukunftsgespräch eben auch planen und organisieren und da auch als Moderatoren der einzelnen Themenfelder agieren werden. Dann hat das Projekt einen eigenen Podcast initiiert. Da kommen monatlich Aufzeichnungen. Der Podcast heißt Übers Ohr und ist bei allen bekannten Podcast-Anbietern auch anzuhören.
Ist ja auf jeden Fall schön zu hören, dass da eine hohe Nachfrage besteht bezüglich eben dieses Projekts Partizipation älterer Menschen mit Behinderung stärken. Gab es auch eine Umfrage und nach dieser Umfrage haben 68% der Befragten als größte Hürde die mangelnde Mobilität Betroffener angegeben. Welche Schritte müssen denn unternommen werden, um Hürden abzubauen?
Na, die Barrierefreiheit ist da sicherlich das Allerwichtigste erstmal. Also sprich, dass Dinge wie akustische Ampeln zum Standard werden überall, dass Möglichkeiten geschaffen werden, wie man sich überhaupt erstmal Informationen über beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr beschaffen kann, also sprich Fahrpläne erfahrbar machen auf unterschiedlichen Wegen, dass die Fahrzeuge selber natürlich auch zugänglich werden, die Bahnhöfe zugänglich werden, dass dort die Barrieren abgebaut werden, dass natürlich auch öffentliche Gebäude ohne Barrieren möglichst zugänglich sind. Das heißt also nicht nur Stufen durch Rampen zu ersetzen. Genauso brauchen wir auch im öffentlichen Raum Beschriftungen, sowohl in Blindenschrift als auch in taktiler Druckschrift, damit blinde Menschen und auch sehbehinderte Menschen die Gebäude nutzen können, sich zurechtfinden können. Diese Barrieren sind noch sehr weit verbreitet.
Wenn wir über ältere Menschen sprechen, dann sind die ja häufig auch in Pflegeheimen. Wie steht es denn um die Versorgung älterer Menschen in Pflegeheimen?
Dazu gibt es diverse Studien, die sagen, dass es gerade, wenn es um Sehen geht, in Pflegeeinrichtungen nicht gut steht um die PflegeheimbewohnerInnen. Es gibt seltene Facharztbesuche. Das Problem mit dem Sehen ist oft auch bei Pflegepersonen gar nicht so präsent wie andere Erkrankungen. Das, was der Peter vorhin auch schon sagte, dass die Betroffenen oft auch, weil sie sich zurückziehen, nicht mehr so teilnehmen am gesellschaftlichen Leben innerhalb dieser Pflegeeinrichtung, oft als dement abgestempelt werden und keiner mal so nachguckt, ist es das wirklich oder ist es nicht vielleicht doch das Sehen? Das Hören spielt eine ähnlich wichtige Rolle. Wichtig wäre hier an der Stelle so eine konsequente Berücksichtigung des Sehvermögens eben in der Altenpflege. Und es gibt in Bayern ein Projekt, das nennt sich Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen. Das ist von der Blindeninstitutsstiftung in Würzburg. Die haben letztes Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Die fahren in die Pflegeeinrichtungen, die sensibilisieren das Pflegepersonal, die schulen das Pflegepersonal, die schauen, ob die Einrichtungen barrierefrei sind, geben Tipps, wie sie das am besten machen können. Das ist ein ganz wichtiges Projekt, aber es läuft halt eben nur in Bayern. In Baden-Württemberg sind die ersten Ansätze, um es da auch zu etablieren. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie es eben gut laufen kann. Und diese Pflegeeinrichtungen bekommen dann auch eine Zertifizierung, wenn sie das alles durchlaufen haben. Also das sind 2 Tage Schulung und Besichtigung. Das hört sich jetzt zu viel an, aber und dann sind die sehr aufmerksam auch.
Vielleicht würde es ja da auch schon helfen, wenn Hausärzte und Augenärzte besser zusammenarbeiten würden, um Bedürfnisse älterer Menschen zu erfüllen, oder was meinen Sie?
Definitiv. Nicht nur niedergelassene Hausärzte und Augenärzte, sondern es müssen auch die Kliniken und auch das Pflegepersonal zusammengebracht werden, dass alle zusammen das wirklich besser sehen und berücksichtigen. Und es muss einfach die Kenntnis von dem Sehverlust im Alter, die muss einfach selbstverständlicher werden. Und die Vorsorge muss früher eintreten, auf jeden Fall, denn dadurch kann man auch vieles verhindern.
Durch den technischen Fortschritt bieten sich für Betroffene heute neue Chancen. Die Digitalisierung wird aber auch als eine Hürde wahrgenommen. Wie können denn ältere Menschen mit Sehverlust von der Digitalisierung profitieren?
Naja, man muss sie zunächst natürlich mal überhaupt an die Techniken heranführen, denn es ist doch davon auszugehen, dass viele von den Menschen, die heute 60 plus oder 70 plus sind, noch nicht wirklich mit der Technik aufgewachsen sind und dort hineingewachsen sind, sodass hier noch sehr viele Berührungsängste vorliegen. Dann muss man ihnen auch zeigen, dass es auch technische Entwicklungen gibt, die den Zugang zu der Digitalisierung erleichtern. Also sprich, dass es Geräte gibt, die sprechen, dass es Mobiltelefone gibt, die Bildschirminhalte vergrößert darstellen können Und diese Techniken müssen aber auch vermittelt werden. Das ist ganz wichtig, dass zum Beispiel so Einrichtungen wie die BAXO mit ihrem Digitalkompass, die ja viele Beratungsstellen hat, dass dort auch bekannt ist, dass es solche Techniken gibt und dass man auch weiß, wo man, wenn man selber eben nicht in der Lage ist, also als Berater hier entsprechend tätig zu werden, wo man einen Menschen hinschicken kann oder wo man Bezugsquellen nennen kann, wo sich Informationen beschaffen lassen oder eben auch technische Unterstützung beschaffen lassen, damit man die Gerätschaften der Technik halt bedienen lernt.
Das andere, was ich da auch sehe, ist einfach, dass es eine telemedizinische Vorsorgeuntersuchungen gerade im ländlichen Bereich und auch in Pflegeeinrichtungen gibt, wo eben die Menschen daran partizipieren, dass es diese Digitalisierung gibt, weil es eben einen Mangel an Fachpersonal gibt, gerade in ländlichen Gebieten, wo dann aber andere, also Optometristen oder Orthoptisten, die Voruntersuchungen machen, aber dann ein Arzt eben in der nächstgrößeren Stadt draufschaut und guckt, wie war das, wie war der Befund. Also das ist auch ein großer Benefit, denke ich, von Digitalisierung.
Und welche Unterstützung kann hier der DBSV bezüglich Digitalisierung bieten?
Naja, durch seine Informationsmedien, also wie zum Beispiel eben den eben schon erwähnten Podcast, den das Projekt gestartet hat, aber auch durch Informationsmedien, durch Schulungen, dass also ehrenamtliche Mitarbeiter des DBSV, beziehungsweise eher der Landesvereine, stärker auch auf die Bedürfnisse älterer Menschen hingewiesen werden und sie in die Lage versetzt werden, älteren Menschen eben solche Techniken auch beizubringen. Aber vor allen Dingen ist die Informationsbeschaffung und die Informationsverbreitung, dass es Möglichkeiten gibt, die Möglichkeiten der Digitalisierung überhaupt zu nutzen für Menschen, die mit Sehbeeinträchtigungen leben müssen.
Es gibt ja auch den sogenannten Digitalkompass, für den der DBSV beratend tätig ist. Wie genau funktioniert denn dieses Angebot?
Der Digitalkompass ist ein Projekt der BAXO, die Beratungsstellen einrichtet in möglichst vielen Orten, wo Freiwillige anderen alten Menschen die Techniken beibringen, die sie eben benötigen, um Digitalisierung zu nutzen. Also sprich, wie nutze ich einen Computer, wie nutze ich ein Smartphone? Da muss man möglichst in kleinen Gruppen oder vielleicht sogar 1:1 arbeiten. Und dieser Digitalkompass ist natürlich zunächst mal nicht darauf vorbereitet, Menschen mit Sehbeeinträchtigungen oder zumindest mit massiven Sehbeeinträchtigungen zu unterstützen. Und deswegen, wie ich eben schon sagte, ist es wichtig, dass man dort in diesen Beratungsstellen auch Informationen vorfindet, wo entsprechende Menschen, die eben diese Fähigkeiten haben, die sich darauf eingestellt haben, möglichst vielleicht selbst Betroffene, anderen Betroffenen die Fähigkeiten zu vermitteln.
Die Digitalisierung ist ja auch ein wichtiges Thema auf dem Deutschen Seniorentag. Der findet dieses Jahr vom 2.4. bis zum 4.4. statt und die Veranstaltung wird von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, kurz BAXO, veranstaltet. Wie wird denn hier der DBSV vertreten sein?
Der DBSV ist in verschiedenen Settings vertreten. Zum einen, weil wir gerade vom Digitalkompass gesprochen haben, gibt es dort auch von der BAXO einen Stand, Digitalkompass. Und dort werden Vertreter des DBSV zu bestimmten Zeiten Angebote zu Sehbehinderungen machen, während der 3 Tage. Dann ist der DBSV bzw. die Landesgruppe Baden-Württemberg mit einem Stand vertreten durch Kollegen und Kolleginnen vom DBSV aus Berlin. Daneben finden noch 2 Podiumsdiskussionen statt, bei denen der DBSV teilnimmt. Das eine ist eine Veranstaltung vom DBSV und der BAXO. Das ist die Digitalisierung barrierefrei und ohne Zwang. Geht das? Podiumsdiskussionsteilnehmer sind noch Vertreter von Digital Courage e.V. und vom Bundesministerium Digitales und Verkehr. Und dann findet eine 2. Podiumsdiskussion statt. Da ist das Thema gemeinsam digitale Barrieren überwinden. Das haben die BAXO und Deutschland sicher im Netz organisiert. Da sind Herr Bethke und Frau Ostrowski vom Digitalkompass, vom DBSV dabei. Weitere Vertreter sind die Uni Vechta, die auch ganz eng im Digitalkompass-Projekt involviert ist. Ein Lerntandempärchen und das Projekt Digitalkompass selber ist mit dabei. Und der Deutsche Schwerhörigenbund sowie Deutschland sicher im Netz. Also das sind die Veranstaltungen, wo der DBSV sehr präsent ist.
Welche Forderungen stellt denn der DBSV beim Deutschen Seniorentag zur digitalen Barrierefreiheit?
Zur digitalen Barrierefreiheit gehört die Zugänglichkeit von Webauftritten, dass also Webseiten barrierefrei sind. Das hoffe ich auch, dass eben das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz da im Juni in Kraft tritt und uns da auch noch ein bisschen weiterhilft. Dann sind es natürlich auch die Forderungen nach Barrierefreiheit von Apps, also Dinge, die mit Smartphone getan werden. Und natürlich auch, was ich eben schon nannte, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr. Also es sind noch viele Barrieren zu überwinden.
Ich würde da gerne noch ergänzen, dass eben auch eine Forderung ist vom DBSV, dass die Kompetenzen im Bereich Digitalisierung weitergegeben werden. Also dass es da wirklich auch Schulungen gibt. Aber nichtsdestotrotz, bei aller Barrierefreiheit ein analoges Leben auch noch gewährleistet sein muss, dass nicht alles nur digital gehen kann.
Im Zuge des Seniorentags soll auch die sogenannte Mannheimer Erklärung veröffentlicht werden. Worum geht es genau in dieser Erklärung?
Die Mannheimer Erklärung ist eine Art Manifest, die ist relativ frei von politischen Forderungen, sondern soll darstellen, dass Selbstverständnis der Älteren als Teil der Zivilgesellschaft gesehen werden.
Weiterhin ist auch wichtig natürlich in der Erklärung, dass die Würde der Menschen, der älteren Menschen auch anerkannt wird, dass Alter nicht als Hinderungsgrund gesehen wird, sondern dass eben die Bedeutung des Alters auch so weit dasteht, dass wir auch der Gesellschaft etwas zurückgeben können und teilhaben können, und zwar in allen Bereichen.
Frau Seliger, Sie werden auch beim Deutschen Seniorentag vor Ort sein. Was bringt es für Sie, mit anderen Organisationen sich zu vernetzen?
Das bringt insofern ganz viel, um eben auf das Thema Sehen im Alter aufmerksam zu machen. Es gibt wenige Veranstaltungen, die das Thema Sehen innerhalb des Seniorentages sprechen. Das ist schade, ist dort nicht so vertreten. Und ich verspreche mir von dem Besuch dort, dass ich eben für Sehen im Alter sensibilisiere, dass ich mich erstmal auch vorstelle als neue Mitarbeiterin des Projektes und eben auch Kooperationen schaffe, um das Thema weiter voranzubringen, gerade die Rehabilitation.
Sie, Herr Brass, haben Sie denn spezielle Erwartungen an den Seniorentag?
Ich warte und erhoffe eigentlich, dass das Thema, obwohl es nicht in sehr vielen Vorträgen und Veranstaltungen vorkommt, dass das Thema Sehen im Alter und die damit verbundenen Probleme einfach weiter in die Öffentlichkeit getragen werden. Und ich hoffe, dass das der BAGSO und allen anderen Organisationen, die dort mitarbeiten, gelingt, dass die Öffentlichkeitswirkung gestärkt wird.
Das war unser Präsidiumsgespräch zum Thema Sehen im Alter. Ich danke Ihnen, Frau Seliger, und Ihnen, Herr Brass, herzlich für die Einblicke und die Informationen zum Thema.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Weitere Informationen zum 14. Deutschen Seniorentag finden Sie unter www.deutscher-seniorentag.de. Wer vom 2. bis 4. April nicht in Mannheim mit dabei sein kann, hat hier auch die Möglichkeit, einige der Vorträge im Livestream und im Nachhinein als Video zu sehen. Informationen zum Aktionsbündnis Sehen im Alter finden Sie unter www.sehenimalter.org oder im Podcast Übers Ohr, den Sie unter www.sehenimalter.org/aktuell/podcast finden. Das Angebot von Digitalkompass finden Sie unter www.digital-kompass.de. Alle Links dieser Folge finden Sie auch nochmal in unseren Shownotes. Im Präsidiumsgespräch hörten Sie Beatrix Seliger und Peter Brass. Moderation Christian Balbach. Redaktion und Schnitt Leonie Koll, Ute-Stefanie Mansion, Christian Balbach und Daniela Bringer. Sounddesign Robbie Sandberg. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, folgen und bewerten Sie uns gerne. Die nächste Folge erscheint Ende Mai. Um Ihnen die Wartezeit zu verkürzen, hören Sie auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Sie finden sie unter www.sichtweisen-online.org/dbsv-podcasts und folgen Sie uns auf Social Media. Gerne können Sie uns Fragen und Anregungen zukommen lassen. Nutzen Sie dafür die Direktnachrichten bei Social Media oder unsere E-Mail-Adresse podcasts@dbsv.org. Bis bald!